Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ein Vers vorweg über die heutige Predigt, den ich euch jetzt nicht kopiert habe, an dem sich die Predigt orientieren soll, aber nicht nur, denn ihr habt in den ersten Teil des Gottesdienstes schon mitgekriegt, dass die Kreuzigung im Mittelpunkt steht und ich setze einiges auch mal voraus hier. Aber lasst uns mit einem Vers die Predigt beginnen aus Matthäus 27, Vers 46, eines der sieben Worte, der sieben Aussprüche, die Jesus am Kreuz sprach. Matthäus 27, Gospel of Matthew, Chapter 27, Verse 46. Soll über der Predigt stehen. Dort heißt es, und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Liebe Gemeinde, wie schon gesagt, Jesus machte oder sagte sieben Aussprüche am Kreuz, Worte, in denen er die wichtigsten Weisheiten und Wahrheiten um sein Leben, um das Heil und um seinen Tod zusammenfasste. Es gibt unterschiedliche Gliederungsformen und Gliederungsmöglichkeiten und ich möchte mich ganz kurz nochmal auf diese sieben Worte einlassen, um hier auch ein bisschen euch ein Bild dafür zu geben. Also das wäre der Gliederungspunkt 0 sozusagen, die Einleitung und Hinführung zu dem, was wir dann nachher sprechen. Wie gesagt, ihr habt die Gliederungspunkte. Ich habe Thilo gesagt, ich habe 10 Gliederungspunkte. Und er hat gesagt, das kannst du nicht machen, das ist zu viel. Deswegen gibt es Gliederungspunkte, die werden nicht so umfangreich. Also keine Angst, dass das jetzt hier die 4-Stunden-Predigt wird oder so. Das hätte das Thema sicher verdient, aber das wäre zu anstrengend für uns als Menschen. Lass uns zunächst auf die sieben Aussprüche am Kreuz eingehen. Es gibt in Lukas 23 oder Johannes 19 Aussagen. Ich will einfach mal die Worte wiederholen. Einmal, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein anderer Vers wäre, Frau, siehe deinen Sohn und siehe deine Mutter, in dem Jesus sich um seine Mutter kümmert. In diesen Stellen erscheint uns Jesus fürsorglich. Er hat seine geliebten Menschen im Blick und wir können das sozusagen unter seiner Priesterschaft zusammenfassen. Das sind zwei Aussprüche, in denen er sich als Priester erweist. Ja. Dann gibt es eine Aussage, die im Grunde prophetisch war, indem er sich als Prophet erweist. Vielleicht wisst ihr schon, an was ich jetzt denke. Dort gesagt, Amen, ich sage dir heute, noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus als autoritativer Verkündiger der zukünftigen Dinge in seinem prophetischen Amt. Dann gibt es noch zwei Aussagen, in denen er sich als König erweist. Da hätten wir einmal, es ist vollbracht, und einmal, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Herrschaftlich, königlich, autoritativ erscheint er hier, in dem, wie er in und mit seinem Leben umgeht. Jesus erscheint uns hier als König. Und wie das ist mit guten Gliederungen, die müssen immer umfassend sein. Jetzt hat Jesus diese drei Ämter gehabt, das sehen wir auch an anderen Stellen, aber da bleiben noch zwei Aussagen übrig. Das ist doof für eine Gliederung. Jetzt muss man die mit Gewalt irgendwo anders reinpassen, was aber gar nicht angesagt ist, denn es gibt zwei Aussagen, in denen er uns ganz anders erscheint als in diesen würdevollen Ämtern. Da ist einmal die Aussage, die heute der Predigt zugrunde liegt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die zweite Aussage, die wir in Johannes 19, 28 finden würden, in denen er einfach sagt, mich dürstet. Wie sollen wir jetzt diese Aussagen einordnen? Keines der Ämter von Jesus passt hier. Und sie irgendwie triefen diese Aussagen von unendlicher Traurigkeit. Das sind so richtig tiefe Aussagen, die uns vielleicht auch nahe gehen, in denen uns Jesus leid tut, sehr schwach ist. Aussagen der Schwäche, die betonen einerseits, dass er Mensch ist, dass er Schwäche empfinden kann, dass er schwach sein kann, schwach ist in diesem Moment. Und wir wollen es uns auch gar nicht schönreden, Jesus war in diesem Moment schwach. Deswegen würde ich diese Aussagen in allererster Linie darunter einordnen, dass Jesus für uns Opfer ist. Dass er hier uns als Opferlamm begegnet. In Schwäche und auch menschlich, als Mensch, der er war und der er ist. Also, ich sag mal, auf der höheren Ebene, auf dem, was übergeordnet ist, wäre mein vierter Gliederungspunkt für diese Aussprüche hier, Jesus als Opferlamm. Das ist ja kein Amt, aber es ist das, was wir auch in Jesaja 53 gelesen haben und wovon uns das Alte Testament lehrt, dass er das Opfer sein will, das gekreuzigt wird für uns. Kommen wir zum ersten Gliederungspunkt. Und am ersten Gliederungspunkt möchte ich zunächst einen Vers vorlesen und diesen Vers aus 1. Korinther 2, Vers 2, der bei euch auf der Gliederung auch kopiert ist. Da sagt Paulus in seinem Brief an die Korinther: Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Wenn wir Christen fragen würden, was das wichtigste Ereignis, das wichtigste kirchliche Ereignis ist, dann gibt es zu Recht oft die Antwort, dass die Auferstehung und Ostern das wichtigste Ereignis ist in den kirchlichen Feiertagen, Festen oder Ereignissen an sich. Paulus schiebt dem noch etwas hinvor. Er sagt zu den Korinthern: Ich komme zu euch mit dem Blick auf das für mich zentrale Ereignis. Ich will nichts anderes wissen, außer Jesus Christus als den Gekreuzigten. Bevor ich euch irgendetwas anderes, Höheres sage, steht das Kreuz zentral, in der Mitte unserer Christenheit. Ihr seht da ein Kreuz. Weil vielleicht tragen von euch manche ein Kreuz oder haben eins auf dem Auto oder wo auch immer. Paulus sagt, in der Mitte steht das Kreuz. Und ich finde, das knüpft hervorragend an das an, wie uns Jesus hier auch als Opfer erscheint. Wie besonders dieser Moment ist, in der er stirbt am Kreuz. Paulus selbst hat an die Korinther klar gemacht, dass er Rhetorik ablehnt, dass er Philosophie ablehnt. Wenn ihr in diesen Vers 1 reinguckt, dann seht ihr genau diese Elemente. Ich bin nicht zu euch gekommen in hervorragender Rede. Ich bin nicht zu euch gekommen in Weisheit. Er ist gekommen in Schwäche, mit einer schwachen Nachricht von einem schwachen Gott. Im Vergleich zu allen anderen Religionen ist das der große Unterschied. Die Verkündigung von Jesus, der Mensch ist, der Gott ist und uns hier erscheint als Opfer. Und in dieser Haltung kommt auch Paulus zu den Korinthern und er stellt das Kreuz zentral. Das Volk hatte den König ermordet. Die Juden haben ihren Hohepriester geopfert. Und Gottes Kinder haben ihren Propheten verworfen. Und dann wurde er zum Opferlamm. Und das macht Paulus zum Zentrum seiner Verkündigung. Es ist ihm so wichtig, dass er es ganz vorne anstellt und sagt: Ich komme mit nichts anderem als mit diesem Kreuz. Die Frage ist jetzt: Was ist mit der Auferstehung? Ist das jetzt die Verkündigung, dass die Auferstehung keine Rolle spielt? Nein, das ist es natürlich nicht. Sondern Paulus nimmt diesen Moment der Kreuzigung und stellt es in die Mitte. Natürlich ist die Auferstehung dann die logische Fortschreibung dessen, was passiert. Natürlich lesen wir dann bei ihm in Kapitel 15 des gleichen Briefes, dass ohne Auferstehung die Sünden noch auf uns liegen würden, dass ohne Auferstehung auch keine Sündenvergebung eingetreten wäre. Also ohne Auferstehung wäre auch alles nichts, aber ohne Kreuz und ohne Opfer keine Auferstehung. Und deswegen nimmt Paulus diesen Moment heraus und betont ihn in besonderer Weise. Das reduziert nicht alles andere, sondern er macht klar, dass hier die Geschichte der Menschheit an den höchsten Schmelzpunkt kommt, den wir uns vorstellen können. Führt den Gedanken weiter aus und wir sollten immer natürlich im Hintergrund behalten, vollendet ist das Werk Gottes mit der Auferstehung. Also am Kreuz, das Osterwerk, sage ich mal nicht, sein Handeln, also bitte nicht falsch verstehen. Die Sünde hatte durch Adam den Tod in die Welt eingeführt. Und diesen Tod, den musste jetzt Christus annehmen. Es gab keine billige Auferstehung. Es gab keine Auferstehung ohne Leid und Plage. Und es gab keine Auferstehung ohne vollständige Bezahlung. Ohne Tod könnte man sagen, Jesus war vielleicht ein Magier, ein Trickser, ein Scharlatan oder was auch immer. Aber dadurch, dass er den Tod erlitt, gab es keine Ausrede mehr. Der Tod war notwendig, um die Bezahlung der Sünde zu sein. Und das stellt Paulus auch hier in den Mittelpunkt. Kommen wir zum zweiten Punkt der Gliederung. Christi Tod wurde von Gott angeordnet. Es ist wichtig, dass wir hier noch kurz anhalten und sagen, der Tod selbst ist kein Zufall, es ist kein Ereignis, wie wir die Ereignisse manchmal um uns herum beurteilen. Als Christen neigen wir nicht dazu, das Wort Zufall zu benutzen, aber es passiert halt so viel, was außerhalb von unserer Kontrolle läuft, hier und da. Wir können auch nicht alles überblicken, es passieren so viele Dinge. Hier am Kreuz passiert nicht irgendetwas, sondern hier passiert das Ereignis. Ich lese uns die zwei Verse, die ihr auf dem Zettel hier habt. Ihr israelitischen Männer, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, ein Mann von Gott bei euch, erwiesen durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn tat, mitten unter euch, wie ihr selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Rat und Vorherwissen dahingegeben worden war, den habt ihr genommen und durch der ungerechten Hände ans Kreuz geheftet und getötet. Lassen wir die theologischen Seitenthemen hier einmal weg und bleiben an dem Gedanken. Gott hat nach festgesetztem Rat und Vorherwissen, deswegen haben wir heute in so einer Klarheit aus Jesaja 53 gelesen, aus dem Alten Testament, wenn wir das lesen, es gibt ein Buch, das heißt das Evangelium nach Jesaja. Jesaja, das zählt nicht zu den Evangelien, aber der Schreiber hat erkannt, dass dieses Buch genau die gleiche Sprengkraft hat wie jedes Evangelium, weil es den gekreuzigten Christus zum Höhepunkt hat. Das haben wir heute gelesen. Und das ist das, was Gott von Anbeginn aller Zeiten vorherbestimmt hat. Und verabschieden wir uns hierbei auch von unserem selbstgemachten Kuschelgott. Klar haben wir gerne einen Gott, der super gut passt in unsere Denkstrukturen. Gott hat vom ersten Tag an diesen Tag am Kreuz gesehen. Keinen Tag in der Geschichte der Menschheit ist dieses Ereignis dort nicht im Mittelpunkt gewesen. Gott hat nicht darauf hingearbeitet, wie wir Menschen auf ein Ziel hinarbeiten, sondern er hat es gesetzt und geoffenbart. Er hat eine Tatsache geschaffen und geoffenbart. Und das will ich mit diesem Punkt euch heute klar machen. Am Kreuz ist kein Ereignis, kein normales Ereignis der Weltgeschichte geschehen, sondern ein gesetztes, sondern ein vorgegebenes, von Gott gesetztes Ereignis, das so ausgeführt wird, wie er es wollte, in aller Grausamkeit, mit allem Opfer. Das ist der Tod, den jeder von euch hätte erleiden müssen. Den Gott für jeden von euch vorgesehen hat, auch vollstreckt hat, aber an Jesus. Er hat einfach kurz vor der Ausführung dieses Todes für uns gesagt, Jesus soll's machen. Das war das Ereignis, das er dort gesetzt hat. Dritter Punkt. Christi Tod ist der Grund seiner und unserer Ehre. Den aber, der ein wenig unter die Engel erniedrigt worden ist, Jesus sehen wir wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jedermann den Tod schmeckte. Leute, lest das in Hebräer 2 selbst. Hochspannendes Thema. Ich habe noch ein paar Verse mit dazu hier auch kopiert. Aber irgendwas stimmt hier an diesem Vers nicht. Alles, was ihr gestern dachtet, heute Morgen dachtet, irgendwas stimmt nicht. Was hat Todesleiden mit Herrlichkeit und Ehre zu tun? Tod hat was mit Untergang, verloren sein. Wir haben über ein Opfer geredet. Wir haben über einen zerbrochenen Mann geredet. Puh. Und dann steht da, dass durch Gnade jemand den Tod erleidet. Ist nicht Gott jemand, der alles gut machen muss? Der aufhören muss mit so negativen Ereignissen? Wird nicht Gott das am meisten vorgeworfen? Dass er versagt in den Naturkatastrophen? Dass er versagt im Leid? Ist nicht Gott der, der alles gut machen kann und deswegen auch muss, weil wir das wollen? Irgendwas stimmt nicht hier in diesem Vers, in unserem normalen Leserhythmus. Aber theologisch stimmt hier etwas ganz hervorragend. Denn der Tod ist tatsächlich der Moment, in dem auch Jesus von seinem Vater Herrlichkeit und Ehre bekommt, in dem, was er tut am Kreuz. Indem er den Tod schmeckte für jedermann. Ich möchte einen kleinen Ausflug machen mit euch auf das Wort jedermann. Es gibt ja Menschen, die der Meinung sind, dass Christus für alle gestorben ist. Dass alle Menschen jetzt in Christus gerettet sind. Stimmt das? Nein, werdet ihr alle sagen, das haben wir doch vorhin in Jesaja 53 gelesen. Da war es doch so lupenrein klar, dass er für viele, 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 viele stirbt, aber nicht für alle. Also jedermann muss was anderes bedeuten. Deswegen habt ihr auch die Verse 10 und 11 hier, lest einfach weiter. Da werdet ihr sehen, dass er viele Kinder zur Herrlichkeit führt. Das ist das, was tatsächlich passiert ist. Jesus ist gestorben für viele, die in den Himmel kommen und zur Herrlichkeit geführt werden. Aber nicht für alle. Aber jeder Mann, das heißt, ob Jude, ob Heide, ob religiöse, geschichtliche, kulturelle Blutsbarrieren oder was auch immer im Weg stehen könnten, die sind weggenommen. Die Tür ist offen für jeden, aber nicht jeder landet im Himmel, sondern viele, nämlich die, für die Jesus am Kreuz tatsächlich den Tod erwirkt hat. Ja? Deswegen hier ein bisschen den Kontext. Wir hätten nur über 9 reden können, aber ich weiß, wenn man so jedermann Verse hat und das liest, dann will man vielleicht auch gleich die Antwort dazu haben. Christus hat durch seinen Tod sich Ehre erworben und auch uns. Und diese Ehre ist tatsächlich in seinem Tod erwirkt. Lasst euch das ruhig auf der Zunge gehen. Korrigiert euch vielleicht, wenn ihr falsch gedacht habt. Korrigiert euch, wenn ihr dachtet, dass Ehre in der Auferstehung oder wo auch immer ihm zuteil wurde. Lasst den Vers auf eurer Zunge zergehen. Und ich habe eine Frage an euch. Wodurch sucht ihr eigentlich Ehre vor Gott? Wodurch sucht jeder einzelne von euch in seinem Leben Ehre vor Gott? Eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Was tut ihr, um euch Gott anzudienen? Euch beliebt zu machen bei Gott. Kommt ihr in den Gottesdienst, damit ihr beliebt seid? Betet ihr, damit ihr beliebt seid? Macht ihr in rasanter Pflichterfüllung eure Bibel auf, lest mit ausgeschaltetem Gehirn, damit ihr ja ein Häkchen machen könnt in eurer täglichen Bibelübung? Gott muss das doch anerkennen. Mensch, ihr habt es doch getan. Muss doch so sein. Und alles gemacht, was die Ältesten gesagt haben. Nie gemeckert, nie gefragt. In den Gebeten immer genau das formuliert, was auch die anderen formuliert haben. Kann ja nichts falsch dran sein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ihr tut. Ich weiß nicht, wie ihr es tut. Ich weiß nur, dass Jesus seine Ehre durch Tod erworben hat. Und ich weiß, dass ihr... Also ich war an dem Tag da, an dem Jürgen hier in der Bibelstunde gesagt hat, dass jede Begegnung, die wir mit Gott haben, im Grunde eine Todesbegegnung ist. Und ich weiß, wieso dieses Klicken im Raum aufgeklungen ist, so in meinem Kopf. Wir sind ein bisschen erschrocken über diese ganz klare Aussage. Und ich kann mich noch erinnern, dass Lars fragte, kannst du diese Aussage nochmal erklären? Und Jürgen hat das in der Antwort so ein bisschen sanfter versucht zu erklären. Und warum rede ich über eine Bibelstunde und über diese Erklärung und benutze Namen? Ganz einfach, weil ich es heute klarstellen will. Es gibt keine sanfte Version. Die Begegnung in Gott und die Ehre erwerben wir durch den Tod. Auch durch unseren Tod, natürlich durch Christi Tod zuallererst. Christus selbst hat sich Ehre vor Gott erworben durch eine Todeserfahrung. Und durch kein Hobby, Gutsein, was auch immer, sondern durch echtes Opfer, Leiden, Lamm sein. Traurigster Moment, wenn ihr es lest in der Bibel. Es ist einfach nur traurig. Auch das ist unsere Begegnung zu Gott. Ich habe mich an dem Abend und danach immer wieder gefragt, wie ist es dann eigentlich mit den lachenden Kindern, ja, die zu ihrem König in den Thronsaal stürmen können und alles, was sie auf dem Herzen haben, ihrem Gott hinlegen können. Wie passt das zusammen mit der Todeserfahrung? Diese Kinder sind doch sowas von lebendig, sowas von durchdrungen von anderen Dingen. Also die denken ja wirklich nicht daran, ihrem König in Tod zu begegnen, ihrem Vater in Tod zu begegnen. Hat mich ein bisschen Kalorien gekostet, darüber nachzudenken. Aber ich glaube, dass die Lösung genau das Gleiche ist. Dieses Kind, das seinen Vater, seinen König bestürmt, lässt die ganze Welt hinter sich. Alles, was draußen ist, stirbt für dieses Kind. Alles, was nicht mit dem Vater jetzt zu tun hat, ist ausgeblendet, weg. Dieses Kind stürmt in den Thronsaal und ist für die Welt so tot wie nur was. Für den Vater natürlich lebendig, weil es da anrennt. Aber letzten Endes schaltet es alle Termine, Gedanken, Spielsachen, Freuden, Essen, was auch immer aus. Und rennt in den Thronsaal zum König und fällt ihm um den Hals und redet dummes Zeug und blabbert vor sich hin und sagt alles, wie es ihm in den Kopf kommt, weil es erfüllt ist von dem, der da vor ihm steht. Auch das ist letzten Endes eine Erfahrung, so lebendig sie scheinen mag, dass wir in der Begegnung für Gott tatsächlich die Welt drumherum verlieren. Dass für uns tot erscheint und es keinen Moment gibt, wo wir die Welt mitnehmen können, wo wir unser Leben, unsere Sünde, unsere fehlende Herrlichkeit mitnehmen können in den Thronsaal. Der ist frei davon. In diesem Thronsaal gibt es das nicht. In der wahren Begegnung begegnen wir Gott tatsächlich in Christus. Das ist eine Todeserfahrung. Sorry, dass ich aus dieser harten Aussage eine harte Aussage lasse. Sie ist meiner Meinung nach genau so hier zu sehen. Vierter Punkt, das brüllende Gesetz musste ruhiggestellt werden. Ich habe mir den Spaß erlaubt, auch in der Gliederung von einem brüllenden Gesetz zu reden. Denn das Gesetz verflucht uns. Die Verse, die ich hier euch angeführt habe, deuten hin auf ein ganz großes Thema in der Bibel. Und das ist wichtig und zentral in unserer Verkündigung. All das ist dort geschehen, weil es ein Problem gab in der Welt, weil das Gesetz gegen uns steht, weil es uns verdammt. Ihr lest es hier in Römer 8, Vers 1. Mir sind die Zettel runtergefallen. Das ist auch kopiert. Ja. Da war Verdammnis, aber jetzt gibt es keine Verdammnis mehr in Christus. Da gibt es einen Fluch des Gesetzes, natürlich auch einen Fluch, der an dem Holz und an der Art des Todes lag, aber ich will nicht zu weit abschweifen. Da gibt es einen Fluch des Gesetzes. Sucht weiter. Ihr werdet überrascht sein. Es durchdringt alles. Wir wissen es, wir verkündigen es oft. Wir lesen das Gesetz hier, weil wir wissen, dass wir im Angesicht des Gesetzes vor Gott schuldig sind, dass wir als Schuldige kommen und Vergebung brauchen und wir suchen dieses Kreuz, weil das Gesetz uns anbrüllt. Die größte Not, lieben Leute, für alle Menschen zu allen Zeiten ist die fehlende Herrlichkeit vor Gott. Der Mensch sucht in seinem Leben nach Fragen, wie kann das Leben am besten gestaltet werden? Oder manche fragen sich, wie kann ich die Probleme des Lebens überkommen, je nachdem, wo man steht. Die größte Not ist dabei, dass uns vor Gott Herrlichkeit fehlt. In unserem Umgang miteinander täuschen wir uns jeden Tag, indem wir uns gegenseitig vorspielen, wir seien alle total gut. Ich habe hier aufgeschrieben in meinem Konzept, krass gut, die Sprache der Jugend. Wir sind krass gut. Wir haben Likes. Wir haben Follower. Wir haben Freunde. Wir haben Fotos, die viel hübscher sind als wir selbst. Wow. Wir haben die Welt besucht. Wir machen uns Komplimente. Schon bevor wir überhaupt was Sinnvolles geredet haben, machen wir uns Komplimente. Wir tun jeden Tag so, als sei alles in Ordnung. Wir versuchen uns gegenseitig jeden Tag das Gefühl zu vermitteln, dass wir kein Problem haben auf dieser Welt. Alles, was wir tun, ist dazu ausgelegt. Wir haben Erlebnisse, wir haben Glücksmomente, wir schwelgen und leben darin. Und wir sind gut. Wir haben gute Personalbeurteilung von unserem Chef bekommen. Wir haben diesen Monat keinen Strafzettel gemacht. Wow. Wir haben kein Gesetz übertreten, vielleicht. Die meisten denken so. Wir haben Geld gegeben für wohltätige Organisationen. Wir haben unseren Gemeindebeitrag gezahlt. Wir sind sonst mit niemand angeeckt. Eigentlich ist alles okay. Aber nein, all das hat leider keine Anerkennung vor Gott, solange wir im Stil von Adam durch die Welt laufen und auf unsere Taten vertrauen und auf andere Menschen vertrauen, die auch in Adams Modell durch die Welt laufen. Kleiner Ausflug sei mir gestattet. Im Jahr 2000 erschien ein ganz schreckliches Buch. Ich empfehle das hier ausdrücklich nicht zum Kauf. Aber es ist ein Buch, das viel wiedergegeben hat über die Befreiung der Frauen. Dieses Buch hieß, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. Vielleicht habt ihr schon mal gehört. Das Motto dieses Buches war, warum brav sein uns nicht weiterbringt. Ja, man muss seine Rechte erkämpfen, man muss seine Rechte sich auch nehmen, auch Dinge einfordern, vor allem als Frau in der Gesellschaft eine wichtige Rolle haben, die kriegt man nicht von alleine, man muss sich durchsetzen. Und dieses Buch war natürlich ein Teil der Frauenbewegung, aber es hat zwei Kernprobleme im Leben der Menschen offenbart. Denn viele denken so, entweder jemand versucht, brav zu sein und durch das Leben zu kommen und vielleicht dann in den Himmel zu kommen. Oder man versucht, clever zu sein und zu taktieren, zu fordern, zu kämpfen, zu mogeln, geschickt zu sein, Lösungen zu finden, ja? Nicht aufzufallen unter der Decke, alles kleine Lüge, keinen großen. Ja? Ich habe gelesen heute Morgen nochmal, es gibt sogenannte weiße Lügen, schwarze Lügen. Und dann gibt es zerstörerische Lügen. Die sind schon klassifiziert. Wow. Die moderne Psychologie gibt sich müde. Die Weißen sind die Kleinen. Die fallen nicht so auf, so ein bisschen hier, ein bisschen da. Die Schwarzen, die sind die richtig Bösen. Die man macht in böser Absicht, damit man sich selbst Vorteile macht. Und die Zerstörerischen, das sind so die Notorischen, die immer nur lügen können, in ihrer Lügenwelt leben und total verstrickt sind. Wow, das ist völlig unsinnig, sowas zu klassifizieren. Lüge ist Lüge, fertig. Aber Lüge gehört dazu, um irgendwie durch die Welt zu kommen. Das ist das zweite Modell. Bravmodell oder Lügemodell. Irgendeins hat jeder. Und das, finde ich, macht dieses Buch relativ gut klar. Und ganz ehrlich, ich sage es ja nicht ohne Sinn. Ich glaube, dass auch jeder von euch, von uns, dass ich auch in der Gefahr stehe, dieses Modell nachzulaufen. Irgendwie durch Bravsein zu versuchen, durchs Leben zu kommen. Oder eben durch taktieren, durch geschickt sein. Ja? Aber unsere Situation ist anders. Das Gesetz verurteilt uns in egal welchem Modell immer. Es schreit gegen uns und es wird uns besonders deutlich, wenn wir die Heiligkeit und die Herrlichkeit Jesu sehen. Wenn wir mit seinem Opfer konfrontiert werden, heute. Wenn wir sehen, dass der, der Rettung bringt, schwach war, tot sein musste, um Ehre zu gelangen. So wie wir es vorher gesagt haben. Wenn wir das sehen, dann werden wir rausgeholt, dann werden wir aufgeweckt. Das ist der Wecker, der uns sagt, nicht den Lauf der Welt zu laufen. Nicht in eines der Modelle zu verfallen. Nicht darauf zu vertrauen, dass irgendein Kompliment gut ist. Ja? Ich habe lange überlegt, ob man das sagen kann, aber ich finde, das schlimmste Kompliment, was es gibt, ist, wenn einer nach einer Predigt zu einem kommt und sagt, die Predigt hat mir gut getan. Das ist für mich immer so wie alles falsch gemacht. Wie kann eine Predigt jemandem gut tun? Sorry, Leute. Ja, das ist nicht das Ziel der Verkündigung. Das Ziel der Verkündigung ist zu sagen, raus aus den Modellen. Rein, guckt euch Jesus an als Gestorbenen, seid selbst Teil davon. Lasst euch selbst ermahnen, egal wie lange es hält, für jeden Moment, jederzeit. Das ist der Auftrag, die Predigt ist. Gemein, sie überführt uns, sie holt uns raus aus dem, wo wir stehen. Aber sie ist keine Kuschelpredigt, dazu ist sie nicht da. Sorry, Leute. Keine Predigt. Und das ist das brüllende Gesetz. Und ich mag es brüllen, weil auditive Menschen werden jetzt sagen, klasse, ich kann das hören, wie das Gesetz brüllt, wie es schreit. Andere werden sagen, natürlich, wir visuelle Menschen brauchen ein Bild, aber das war mal was für die Auditiven heute. Israel hat gehört, wenn du das Gesetz hältst, empfängst du Segen. Wenn du das Gesetz nicht hältst, empfängst du Fluch. Es war Gott wichtig, den Leuten zu sagen, entweder oder. Du hörst das Gesetz, du hältst das Gesetz und dann hast du Segen. Du hältst es nicht, dann werden Flüche über dich kommen und dich verfolgen und treffen, bis du vertilgt sein wirst. Heißt es in 5. Mose 28, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu beobachten, die er dir geboten hat. Das ist der Fluch des Gesetzes. Fünfter Gliederungspunkt. Satan hasste diesen Moment am Kreuz und verlor all seine Macht. Zwei Dinge sagt dieser Gliederungspunkt. Erstens mal müssen wir uns mal wieder vergegenwärtigen, dass Satan diese Macht hatte. Ja, man kann viel darüber nachdenken. Auch in Hebräer 2, wir haben aus diesem kleinen Stück schon gelesen vorhin, noch ein kleines Zitat hieraus. Ja. Da nun die Kinder Fleisch und Blut gemeinsam haben, ist er in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt hat, nämlich den Teufel. Krasse Aussage, oder? Der Teufel hatte durch die Sünde, die eingekehrt war, in der Welt Gewalt über den Tod. Und 15 erklärt es sehr schön und sagt, dass er diejenigen befreite, welche durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Das ist das Instrument des Teufels, uns den Tod, auch den Tod von Christus am Kreuz, den Tod in unserem Leben darzustellen als etwas Schlimmes. Todesfurcht in unserem Leben zu erzeugen. Und wir haben sie wirklich. Jeder Mensch hat Todesfurcht. Ein bisschen Glanz davon hält uns auch ab, uns Gott zu begegnen, indem wir durch dieses Todesereignis müssen, wie vorhin beschrieben. Es führt ganz natürlich dazu, dass wir auch hier zurückzucken und sagen, kann ich wirklich alles aufgeben, tot sein vor Gott, durchsichtig sein, kann wirklich alles, was ich getan habe, vor ihn kommen. Ja? Auch das wirkt noch so ein bisschen durch. Aber dort am Kreuz ist dem Teufel die Macht genommen worden. Es gibt viele schöne Facetten, gerade in der Offenbarung, wo das beschrieben wird, auch bunt und bildlich und voll. Aber hier in Hebräer wird uns ganz klar gesagt, dem Teufel wurde die Macht genommen dort am Kreuz. Halleluja, ja, er ist weg, er ist aus der Macht, Herrschaft. Christus hat die Herrschaft übernommen. Aber nicht durch tolle, besonders leuchtende Wunder, sondern durch seinen Tod am Kreuz. Einfach mal mitnehmen heute als besondere Lektion hier, Satan hatte die Möglichkeit durch den Tod, und manchmal kommt es heute noch durch, er versucht es, uns Angst zu machen. Der Tod eines Christen ist die Erlösung vom Leib und danach die Herrlichkeit im Himmel. Wunderbar, was danach kommt. Wir hoffen das, wir sehen es noch nicht, wir wissen, es ist in der Zukunft. Das ist das, was Gott uns verheißt. Der Teufel spielt daran, er lässt uns das alles komisch erscheinen. Das ist sein Auftrag und ja, er verbreitet einfach in unserem Leben Todesfurcht. nimmt diesen Vers, auswendig lernen, sagen, okay, Satan, dort am Kreuz ist dein Gesicht zur Fratze geworden, die Macht ist dir genommen worden. Jetzt habe ich noch 4 Punkte, die letzten 4, bisschen kürzer, in denen wir uns nochmal über den Nutzen des Opfers Gedanken machen wollen. 1. Korinther 5, Vers 7 heißt es, denn auch für uns ist ein Passahlamm geschlachtet worden. In 2. Mose 12, Vers 26 und 27 hat Gott dem Volk Israel klar gemacht, wenn ihr den Kontext jetzt nicht kennt, 2. Mose 12, da geht es um das Passahlamm. Ja, man sollte sich ein Lamm in die Familie integrieren, dann schlachten, das Passa feiern, in dem das Lamm gegessen wurde, komplett aufgegessen wurde und das Blut des Lammes am Türpfosten verstrichen wurde, damit der Racheengel Gottes, der alle Erstgeburt töten sollte, an diesem Haus vorbeigeht. Und dieses Vorbeigehen steckt in dem Wort Passa. Passa heißt nichts anderes als vorbeigehen, vorübergehen. Und dieser Racheengel ist an dem Haus vorbeigegangen, wenn er das Blut des toten Lammes gesehen hat. Nicht toll für die Kinder, die 2 Wochen mit dem süßen Lamm gespielt haben, jeden Tag. Und dann kommt der Papa, Blut am Türpfosten, dann sieht man es auch noch. Schrecklich. Und keiner durfte das Haus verlassen. Wenn er rausgegangen ist, auch schlecht, auch gestorben. So. Dann saßen die drin in ihrem Haus und das Blut war da. Und danach, als sie das erste Mal wieder rausgegangen sind, haben sie gemerkt, hups, alles Tier, alle Menschen, der Erstgeborene war tot. Das war Passa. Überlebt, weil dieses süße Kuschellamm sein Blut an den Türrahmen uns gegeben hat. Das hat das Volk gesehen. Und wenn jetzt dieses Volk dann aus Israel auswandern durfte, da hat ihnen Gott etwas mit auf den Weg gegeben und gesagt, und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, wenn ihr dann angekommen seid in dem verheißenen Land, was habt ihr da für einen Dienst? Was ist das mit dem Passa? So sollt ihr sagen, es ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israel vorüberschritt in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Das sagt euren Kindern. Sie werden fragen. Sie werden kommen an dem Tag. Und fragen, warum ist Gott an diesem Haus vorbeigegangen? Ja, weil der Papa das Lamm getötet hat, an den Holzrahmen das Blut geschmiert hat und dann ist der Racheengel vorübergegangen. So ist Israel gerettet worden, so konnte Israel aus dem Land ausziehen. Wie hat Gott uns gerettet? Das Kuschellamm, Jesus am Kreuz hing und sein Blut für unsere Schuld bezahlt hat. Deswegen geht der Racheengel des Todes an unserem Leben vorbei. Wir haben den Tod verdient. Den ewigen Tod und die ewige Trennung von Gott. Aber dieser Racheengel kommt nicht in unser Leben. Geht an unserem Haus, an unserem Türpfosten vorbei, weil er das Blut Christi sieht, der für uns bezahlt hat. Das Urteil ist an uns vorbeigegangen. Das heißt nicht, dass das Urteil nicht da wäre, vollstreckbar ist, Gott auch bereit ist, es zu vollstrecken, es tatsächlich vollstreckt. Es landet nur bei Jesus. Es ist an uns vorbeigegangen. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir diese Schuld verdient haben oder nicht. Es ist ein Riesenunterschied. Die Welt will uns ein Deckchen drüberlegen, sagen, ja, weg damit, Kleinigkeit, wegwischen. Das ist hier nicht gemeint, sondern hier ist gemeint, auch wir sind in dieser Liste derjenigen, die den Tod verdient haben. Das Gesetz brüllt uns an. Es sagt, du musst es halten. Ein Fehler, und alle Flüche des Alten Testamentes sind gegen dich. Es ist nicht weg, was ich vorher gesagt habe. Es ist nur erfüllt in Christus. 7. Punkt. Wir dürfen es wissen. Das Faszinierendste darin ist, dass Gott uns diese Wahrheit offenbart. Und ich möchte euch mit einem neuen Wort vertraut machen in diesem Zusammenhang. 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben können, dürfen, möchten, sollen. Ja. Tatsächlich ist das die Beschreibung der Liebe Gottes. Seinen Sohn zu töten. Super. Tatsächlich super. Ja, wirklich. Das ist das Fantastischste. Das nimmt Gott, um selbst seine Liebe zu beschreiben. Den tiefsten Moment, die tiefste Handlung, die er wahrscheinlich selbst sich vorstellen kann für was er tun kann. Und es ist uns offenbart. Es ist uns in Christus offenbart. Ihr müsst es mal überlegen, wenn wir Hunde wären oder irgendein niederes Geschöpf, wäre es sehr schwierig, das zu verstehen. Gott hat uns so gemacht, dass wir es verstehen können und er hat es uns offenbart. Sein Wort ist so klar, dass jeder das verstehen kann. Zu jeder Zeit. Das ist erkennbar. Und es ist endgültig und unumkehrbar. Das beste Kapitel dazu referiert auf eines der Ämter in Christus, das ich euch vorgestellt habe, Hebräer 9, in dem Christus als Hohepriester dargestellt wird. Das heißt, als aber Christus kam als ein Hohepriester der zukünftigen Güter, ist er durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht war, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut. Und jetzt kommen diese drei wichtigen Worte. Ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Das ist der entscheidende Teil hier. Christus ist ein für allemal gestorben. Es gibt kein zweites Opfer. Dies ist das Opfer. Nicht heute ist Karfreitag, sondern damals. Wir erinnern uns etwas. Wir erinnern uns an den Tag, an dem Christus gestorben ist. Das ist ein für allemal geschehen. Wir wissen es, wir können heute, es ist fantastisch für uns, dass wir zurückblicken können auf dieses Ereignis und davon ableiten. Ein für allemal. Da kommt kein Opfer mehr. Ja, deswegen kann man auch, egal in welcher Kirche, was auch immer, kann man Christus nicht nochmal opfern. Das ist ja völlig unsinnig, widerspricht allem, was hier steht. Neunter Punkt. Es gilt für uns. Wichtig ist jetzt, ich habe das vorausgesetzt, aber Leute, diese Frage ist theologisch wichtig. Für wen gilt es überhaupt? Ja, in Johannes 1 sagt Johannes der Täufer, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Aber gilt es für dich? Gilt es für mich? Für wen gilt es überhaupt? Und Römer 6, Vers 6 sagt, wir wissen doch, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt ist, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Es ist ein bisschen praktischer Kontext hier auch in den Vers. Lassen wir den mal raus und bleiben ein bisschen bei dem theologisch-inhaltlichen. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Jeder, der auf das Kreuz blicken kann und sagen kann, dort hing mein Retter, der für mich bezahlt hat. Ich weiß, das gilt für mich. Der ist gerettet. Wir haben es gesungen, wir haben es gelesen, wir wissen es. Wenn Christus für dich gestorben ist, dann bist du mitgekreuzigt. Dann hast du am Kreuz gehangen, deine Schuld ist bezahlt. Und kommen wir im zehnten Punkt nochmal auf den praktischen Teil dieser Komponente. Es beendet mein altes Leben. Römer 6 hat es dort schon angekündigt, aber ich finde noch stärker ist Galater 2, Verse 19 und 20. Nun bin ich aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, um Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Merkt ihr, genau das ist passiert. Ich bin im Gesetz gestorben, aber ich darf jetzt Christus leben. Das ist mein neues Leben. Und genau so führt Paulus das hier auch weiter aus und sagt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, einer der Verse, der in der Lieblingsversliste bei jedem irgendwo oben stehen sollte. Ja, vergessen wir, was der beste Vers ist. Aber er fasst zusammen, wie das alte Leben beendet ist. Durch Christus, dort am Kreuz, in dem wir mitgekreuzigt sind. Und wir leben ein neues Leben, weil Christus sich für uns hingegeben hat. Nicht ich habe mein altes Leben beendet. Das ist nicht meine Aufgabe. Es war nie meine Aufgabe. Es ist Christus, der mein altes Leben beendet hat. Es ist Christus, der bewirkt hat, dass ich nicht mehr im Fleisch, nicht unter der Herrschaft Satans, nicht mehr in der Angst des Todes leben muss. Ich bin begnadigt durch den gekreuzigten Christus. Es ist ganz interessant, dass in Vers 19 so viel Gewicht auf die Kreuzigung gelegt wird. Nochmal, ich werde nie einen Wettkampf zwischen Kreuzigung und Auferstehung machen. Aber es ist ganz wichtig für Paulus, dass er die Kreuzigung betont. Und sagt, ich bin gekreuzigt. dann bin ich auferstanden und jetzt lebe ich mit Christus ein neues Leben. Aber es ist ganz wichtig, dass er sagt, dieser radikale Bruch, das ist die Kreuzigung, das ist der Tod. Und danach kommt das Leben, danach kommt die Auferstehung. Da können wir übermorgen drüber hören und uns insbesondere daran erinnern. Aber heute erinnern wir uns daran, wie wichtig den Leuten war, hinzustellen und zu sagen, dieses Kreuz, das ist entscheidend. Und es ist auch in dieser praktischen Komponente immer wieder ein Bild. Ja? Denn wenn in Lukas 9 die Frage nach Nachfolge auftaucht, dann sagt er, wenn mir jemand nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Warum? Weil wir wissen, dass dieses Kreuz tatsächlich das Symbol dessen ist, dass der alte Adam gestorben ist und er neu erlebt. Wir müssen das tatsächlich täglich machen. Wir müssen täglich diese Todeserfahrung haben, schon in der stillen Zeit morgens, in unseren Gebeten, überall müssen wir die Welt ausblenden. Können wir es aus eigener Kraft? Nein, sagt auch keiner, sondern ich lebe in Christus. Es ist ganz klar, dass wir abhängig sind in allem, was wir tun, im geistlichen Leben ausschließlich von Christus. Trotzdem müssen wir es tun. Christus gibt uns die Kraft dazu. Er befähigt uns dazu, es zu tun. Aber er warnt auch. Und wer nicht sein Kreuz trägt, der kann nicht mein Jünger sein. Es ist wirklich eine Bedingung, dass wir in unserem Leben verstehen, dass wir dieses Kreuz tragen müssen. Einerseits haben wir das Kreuz hat unser Ego aus dem Mittelpunkt gerückt. Andererseits braucht es natürlich uns selbst auch in unserem Leben, dass wir Gott dienen und das auch so annehmen. Das heißt, nochmal ganz kurz auf zwei Aspekte ein. Alles, was wir sonst leben, alles, was wir haben, ich habe es vorhin beschrieben, Likes, hübsche Fotos, tolle Stories, Lebensweisheiten aus PowerPoint-Folien, die tollste Anerkennung von anderen, das Schulterklopfen für den tollen Autokauf, was auch immer ihr gemacht habt in eurem Leben, ja, denkt euch euer Leben zurecht. Nichts davon kann uns glücklich machen. Nur die Tage, die wir aus dem Kreuz durch den Tod von Christus leben. Das sind die Tage, die in Christus gegründet sind, die Ziel sind von dem, was Christus dort am Kreuz getan hat. Wir leben nicht mehr das alte Leben. Es hat keinen Einfluss mehr. Es kann uns nichts geben. Natürlich beeindruckt uns das. Und wir haben es oft genug gesagt. Natürlich geht es uns nah, weil die Gesellschaft uns vermittelt, das ist das Leben. Es ist es nicht. Es ist kein Leben darin. Und das macht das Kreuz, Ostern und alles, was damit zusammenhängt, zu einer täglichen Gewissheit, zu einer Übung und zu einem täglichen Ausblick auf die Verheißung, die uns Christus gegeben hat. Als mit ihm zusammenzuleben, in ihm, mit ihm, indem sein Vater auf ihn schaut und eben nicht auf uns. Und das sollten wir jeden Tag in unserem Leben tun. Jetzt, hier, heute, morgen. Wegschauen von uns selbst, keine Suche von Anerkennung bei anderen, sondern ausschließlich bei Gott. Amen.